Ich gelte als fordernd und tough, aber immer mit Lachen. Überall, wo ich bin, ist zum Teil auch gefordert, dass man schnell vorwärts geht. Mhm. Dann kannst du nicht lange rumstehen und hösseln. Aber ich glaube, Spass muss dabei sein. Das ist auch eines von meinen Motto, wo ich sage, work hard and have fun. Der Einzelsportler muss mehr Sozialkompetenz aufbringen als der Teamsportler. Ich nehme eine Fußballmannschaft, dort ist klar, alle 11 säckeln alle im gleichen Ball nach und aufs gegnerische Tor. Beim Skifahren ist es so, dass du 9 Monate im Zimmer mit einem Teamkollegen verbringst, der am nächsten Tag dein Konkurrent ist.
KMU-Stories. Die grossen Geschichten der kleinen und mittleren Unternehmen. Ein Podcast vom SVC.
Er ist schon das ganze Leben auf der Überholspur unterwegs. Zuerst Skirennfahrer und Abfahrtsweltmeister, dann Chef von einem Unternehmen für homöopathische Arzneimittel und gleichzeitig Präsident von Swiss Ski. Jetzt ist er CEO vom Internationalen Ski- und Snowboardverband. Willkommen zu KMU Stories, ein Podcast vom SVC. Es ist KMU Story Nummer 54. Ich bin Oliver Steffen und mein Gast ist der Urs Lehmann. Er ist CEO von der FIS und Verwaltungsratspräsident von Similisan AG im Aargau. Schön bist du da und nimmst dir Zeit?
Sehr gerne und freut mich auch, Oliver.
Kennst du eigentlich den Zustand von Langweile überhaupt?
Ich weiss ziemlich knapp, wie man das schreibt. Und ich hoffe, dass mir nie passiert und habe definitiv nicht ein langweiliges Leben.
Das glaube ich. Und wenn wir das also so anschauen, haben wir das Gefühl, du bist jemand, der immer etwas muss machen. Ist das so?
Da muss ich leicht widersprechen. Ich muss nicht, ich darf und ich habe sogar noch das Privileg, dass ich Sachen darf machen, verschiedene Sachen und Sachen, die ich unheimlich gerne mache, das heisst, die ich mit viel Freude und auch Enthusiasmus mache und dann zählst du wieder die Stunden, du zählst noch wieder den Ort, wo du bist, wieder Tag und Nacht und das mag für einen Neutralen vielleicht ein bisschen viel wirken, aber ich fühle mich in einer sehr privilegierten Situation.
Aber es ist nicht so, dass du einfach nicht kannst Nein sagen und alle kommen und sagen, oh, Urs, willst du noch das machen oder noch das machen?
Nein, im Gegenteil. Ich muss gefühlt 90% der Sachen muss ich absagen, weil die Agenda einfach schlicht nicht langt. Aber so wie du einleitend auch schön beschrieben hast, dürfen auf verschiedenen Ebenen in der Betriebswirtschaft, im Sport tätig sein, auf sehr interessanten Positionen, internationalen Positionen. Ich glaube, von dem habe ich als kleiner Bube mal geträumt und darf es heute den Traum leben.
Ah, wirklich? Das ist dein Traum? War irgendwann werde ich FIS-Präsident?
Nein, FIS-CEO. Erstens bin ich
nicht FIS-Präsident. Aber das hast du mal wollen werden.
Über das reden wir schon lange her. Das ist schon fast verjährt. Nein, aber ich glaube, der Sport ist sehr emotional, oder? Und ich bin Berufssportler gewesen, selber im Alpinen Skirennfahrer und habe heute immer noch und noch mehr jetzt wieder eine Funktion in diesem Sport in einem sehr emotionalen Bereich, das ist ein Privileg. Mhm. Und auf der anderen Seite bin ich CEO gewesen, 16 Jahre von der Firma Similisan. Für mich eine sehr ethische Branche, ethische Produkte, natürliche Heilmittel. Auch das habe ich als Privileg erachtet oder erachte es immer noch, dass ich ein Teil von dieser Firma und von diesem Team darf sein.
Du pushst und pushst und pushst dich selber. Das ist ja auch ein Risiko, dass man irgendwann ausbrennt. Ist dir das schon passiert?
Es ist mir zum Glück noch nicht passiert. Und ich glaube, das ist etwas, was man als Sportler lernt. Und wenn man gerade Abfahrer ist und Kitzbühel fährt, dann geht man an Grenzen, vielleicht manchmal auch über Grenzen. Und ich glaube, wer im Sport erfolgreich sein will, an die Weltspitze kommen, der muss die Balance schaffen, vom an die Grenzen gehen. Und wenn man Grenzen erweitern will, muss man zwischendurch auch mal über Grenzen hinweg gehen. Das heisst, man geht dann irgendwann mal auf einer Abfahrt, man steht auf und geht weiter und lernt etwas daraus und hat Grenzen erweitert. Das heisst, wir haben einen sehr bewussten Umgang mit den Grenzen. Und ich glaube, das habe ich auch im Leben. Wenn ich anschaue, man schaut dann immer aufs Gesundheitliche, dann bin ich definitiv auch gesundheitlich schon an Grenzen gekommen, weil es ist richtig, ich bin viel unterwegs, mir macht viel wie auch im Sport drin. Aber und Holz anlange, zumindest bisher, habe ich immer selber gespürt, wenn ich an Grenzen bekomme. Und habe dann auch entsprechend, muss man Demut haben, um einen Schritt zurückzugehen und dann nicht noch mehr pushen.
Ist das nicht schwer?
Ich glaube, wenn man sehr ehrlich ist mit sich selber, wenn man sich auch den Spiegel herhebt und eben, wenn du wieder Sportler bist gewesen, wo du jeden Morgen deinen Ruhepuls nimmst, jeden Morgen das Gewicht anschaust, jeden Tag aufschreibst, wie viele Stangen trainiert hast, das heisst, dass du eine sehr hohe Selbstkontrolle hast, Selbstüberwachung hast, dann glaube ich, das ist etwas, was ich im Sport mitgenommen habe, dass ich bewusster mit mir selber umgehe.
Bist du ein Mensch von der Routine? Gibt es Routinen, wo du sagst, da gehe ich bewusst vom Gas?
Also ein Routinemensch ist so ziemlich das Gegenteil von dem, was ich bin, wenn ich das so sagen darf. Ich habe mich mit 25 Jahren mal austesten lassen beim IAP, Institut für Angewandte Psychologie. Da nehmen sie die zwei Tage auseinander nach dem Motto, was kann er, was kann er nicht. Und eines von den ersten, was sie mir gesagt haben, ist, also Herr Lehmann, monotonieresistent, das sind sie überhaupt nicht. Dann habe ich gesagt, was ist monotonieresistent, das gar nicht begriffen. Dann haben sie mir erklärt, also Routinenarbeiten, da würde ich unterdurchschnittlich performen. Dann habe ich gesagt, okay, dann muss ich das rauslassen.
Also du bist überhaupt, aber da gibt es keine Morgenroutinen oder so?
Wirklich? Ja, du meinst jetzt so Ritual,
ja,
eher.
Ja, oder vielleicht eher okay, Ritual. Ja.
Ritual. Mal, das gibt es immer wieder. Und ich glaube, das hat da jeder. Also für mich persönlich ist, am Morgen probiere ich standardmäßig so ein bisschen oder routinemässig immer eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde Sport zu machen, weil wenn ich am Morgen nicht dazukomme, dann ist die Chance gross, dass ich am Abend nach der 7. sowieso nicht dazukomme, weil ich noch andere Termine habe oder zu müde bin oder wie immer. Da probiere ich wirklich jeden Morgen für mich schnell etwas zu machen, dass ich auch fit bleibe.
Du hast über eine lange Zeit schon zwei Hüte an. Oder? Zuerst warst du Geschäftsführer Simi Lausanne und 20 Jahre Präsident, etwa fast 20 Jahre von SwissSki. Jetzt bist du CEO von FIS und Verwaltungsratspräsident von Simi Lausanne. Was bist du eigentlich im Herz? Ein Funktionär oder ein Unternehmer?
Also was ich sicher nicht bin, ist ein Funktionär. Weil das habe ich schon früher. Funktionär ist für mich nie gegangen. Oder? Das sind die, die im Sport drin sind, für sich selber zu profilieren oder ihre politische Karriere noch anzutreiben. Nein, ich sehe mich jemand von mir aus ein Sportmanager oder ich sehe mich immer noch Sportler eigentlich, weil ich bin im Sport drin, zum den Sport vorantreiben, zum Sportler vorantreiben und unterstützen. Oder das ist mal das eine, das ist ganz, ganz wichtig. Und ich glaube im Herzen, und das ist jetzt vielleicht auch durch meinen Wechsel, wo ich jetzt wieder mehr im Sport drin bin, als CEO von der FIS, ist das, glaube ich, eine von den Erkenntnissen, die ich vor etwa einem halben Jahr hatte. Oder ich war Sportler gewesen, ganz am Anfang, als Junior, dann Berufssportler, voll dort drin, Ausbildung nebendran gemacht. Dann habe ich aber entschieden, zurücktreten vom Sport und Betriebswirtschaftlichen für mich ins Zentrum zu stellen. Aber habe immer nebendran den Sport gehabt, als Go-Kommentator, Eurosport. Ich habe für Salomon bin ich Race Director gewesen, international und bin dann eben zu SwissSki gekommen. Das heisst, der Sport hat mich immer fasziniert und nie losgelassen. Und als ich vor einem halben Jahr nachher vor der Wahl gestanden bin, ja, hat am Schluss mein Herz gesagt, komm, irgendwo gehörst du in den Sport rein. Ich will die Betriebswirtschaft nicht missen, aber am Schluss bin ich doch wahrscheinlich einfach extrem verbunden am Sport.
Und vielleicht war es auch gerade das Geheimnis gewesen, dass du beides in dir hineinträgst, einerseits sportlich und andererseits betriebswirtschaftlich. Du hast SwissSki eigentlich müssen umbauen, modernisieren. Heute erntet man den Erfolg davon in Form von Medaillen, von Siegen, von Triumph. Ist das so ein bisschen das, wo du sagst, das ist wahrscheinlich das Zentrale gewesen, dass jetzt heute dem Schweizer Skirennsport mindestens aus Zuschauersicht sehr gut geht?
Ja, ohne überheblich sein, darf ich glaube ich schon in Anspruch nehmen, dass ich einigermaßen viel oder hat dazu beitragen, dass der Schweizer Skisport dort steht, wo er steht, dass wir einen Boom haben können auslösen, dass wir eine Wachstumsphase finanziell, strukturell, aber insbesondere auch vom Erfolg her, wenn man anschaut, der Erfolg jetzt auch wieder bei Olympia, wo zwischen Athletinnen und Athleten hatten, aber auch schon die letzten Jahre, die Höhenflüge, die wir hatten, ja, das ist schön, das zu beobachten. Heute das Bier ein bisschen mit 2 Meter Distanz. Aber ich kann das noch fast mehr wahrnehmen und es gibt schon eine gewisse Genugtuung, weil ich habe immer gesagt, der Sport ist in der Schweiz zu wenig anerkannt, auch Sportler als solches, auch mich hat man gefragt, als ich bei Weltmeister wurde, 2 Monate nachher hat mir irgendjemand im Kraftraum gesagt, ja, ist ja schön bei Sportler, aber was schaffst du denn eigentlich? Oder Sportler oft lang und nicht anerkannt gewesen. Und das ist heute nicht mehr so. Sportler haben heute nach mir den richtigen Stellenwert, einen höheren Stellenwert in unserer Gesellschaft oder einen höheren. Wir reden heute wieder über Olympia 38, ein Projekt, das ich angestoßen habe. Wir haben die Weltmeisterschaft Alpins nächstes Jahr in Gran Montana. Alles Themen, die ich maßgeblich dazu beitragen durfte. Und das finde ich schön. Und das ist auch das, was mich motiviert, inspiriert und vielleicht auch antreibt.
Du hast auch viel Personal ausgewechselt, um den Neuanfang zu machen und den Neustart. Bist du überzeugt, dass für einen Neustart auch immer neue Leute braucht?
es braucht nicht immer neue Leute, aber es braucht die richtigen Leute. Oder? Und ich bin dann zumal, jetzt sprichst du auf meine Startseite bei Swissski, oder 206 angefangen. Und das ist wirklich ein verstaubter Verband gewesen, wie man sich so einen Verband wirklich vorstellt. Und ich habe meine Visionen gehabt von einem agilen, dynamischen, erfolgreichen Sportverband. Und das hat einfach nicht gepasst. Und oftmals stimmen die dann Profil von den Leuten auch nicht. Ohne zu sagen, das sind nicht gute Leute, aber es braucht einfach dann, wenn man den Change will machen, die Transformation will machen, dann braucht es andere Profile von Leuten. Und am Schluss hatte ich einen Auftrag gehabt von der Delegiertenversammlung, die mich dann zumal gewählt haben. Aus dem Misserfolg von Bormio 0 Medaille hat es Lehme, jetzt musst du Verantwortung übernehmen und wir wollen zurück zum Erfolg. Und wenn man einen Auftrag hat, das ist wie bei jedem CEO, jedem Unternehmen an, es macht keinen Spass, um Leute zu entlassen, es macht keinen Spass, um Sachen zu kritisieren. Aber manchmal gehört es einfach zum Auftrag, wo man annimmt.
Kann man das mit der Zeit nicht besser?
Ich glaube schon. Ich glaube, dass ich das heute besser kann, weder dass ich das vor knapp 20 Jahren konnte. Auch durch die Erfahrung, die ich gewonnen habe, auch durch Fehler, die ich gemacht habe, Fehlentscheide, die ich gemacht habe. Ich glaube, wie jeder, der im Management tätig ist, bin ich gereift, habe gelernt und glaube, dass ich heute abgerundeter bin im Sinn vom Profil, vom Wissen, vom Erfahren und wahrscheinlich fundiertere Entscheidungen treffen.
Was bist du für jemand? Jemand, der jemandem x Chancen gibt und vielleicht rückblickend immer wieder zu spät gehandelt hat, um sich von jemandem zu trennen, der nicht mehr passt hat, aus was für Gründen auch immer, oder bist du einer, der sehr schnell entscheidet und konsequent ist?
Jetzt hast du zwei Sachen eigentlich angesprochen. Zuerst ist die Entscheidungsfreudigkeit. Ich gilt, und da auch nicht überheblich sein, mir sagt mir, ich begreife die Sachen schnell und tue entsprechend schnell entscheiden. Aber ich tue nie unreflektiert entscheiden. Ich tue immer, habe sicher eine starke Meinung, aber gehe immer gegen Fremdmeinungen abholen, um mein Bild abrunden. Das heisst, allgemein gilt ja als jemand, der schnell entscheidet. Und ich glaube auch, ich sage lieber nicht zu schnell, aber schnell entscheiden und dann mal in Kauf nehmen, dass es vielleicht falsch ist. Aber ich glaube, dass man so schneller vorwärts kommt, wenn man 700 Mal die Sachen dreht und am Schluss nie entscheidet. Das ist das Erste. Das Zweite ist, bin ich jemand, der viele Chancen gibt. Ich bin jemand, der genau zwei Chancen gibt. Für mich ist der Mensch immer sehr wichtig. Und der Mensch, und es geht auch darum, ich kann nicht nur fordern, ich muss die Leute auch zuerst fördern. Und wenn ich gefördert habe, kann ich fordern. Und dann gibt es auch dort manchmal, dass sich der eine oder andere verirrt, verläuft oder auch dort Fehler passieren. Dann finde ich, jeder hat eine zweite Chance verdient. Aber drei- und viermal den gleichen Fehler machen, dann passt dann irgendwo nicht. Oder dann ist der Fehler irgendwo miteinander. Aber ich gilt da schon als einer, der eben eine zweite Chance gibt, wo mir auch schon hat gesagt, wieso lasst du jetzt den noch einmal? Und ich sage, hey, auch der soll die Chance haben, zum Lernen daraus.
Wenn ich dir zuhöre, habe ich das Gefühl, mit dir zusammenarbeiten ist recht tough. Lachen dir auch mal miteinander?
Ich gilt als fordernd und tough, aber immer mit Lachen. Jeden Tag. Nein, das ist so. Unbedingt auch selbstreflektierend, auch selbstironisch. Und ich glaube, man muss können lachen am Tag. Überall, wo ich bin, ist zum Teil auch gefordert, dass man schnell vorwärts geht. Mhm. Dann kannst du nicht lange rumstehen und höseln. Aber ich glaube, Spass muss dabei sein. Das ist auch eines von meinen Motto, wo ich sage, work hard and have fun. Ist immer ein zentrales Element. Oder dass man auch am Abend mal Zeit zusammen verbringt. Für mich ist auch wichtig, ich kenne von meinen Direct Reports, kenne ich eigentlich von den meisten ihre Familiensituation, wie viele Kinder das haben, was sie am Wochenende gemacht haben. Weil dann entsteht eine Zusammenarbeit.
Du bist als Skirennfahrer mindestens aus der Perspektive, wo man als Zuschauer hat, ein Einzelsportler gewesen. Du sagst, du fährst dann halt in Kitzbühel ab und dann entscheidest du auch selber, wie viel Risiko gehst du ein. Wie kann man zum Teamplayer werden oder bist du das gar nicht?
Auch das hat das IAP dann zumal gesagt, also das Ausloten, dass ich ein Teamplayer bin. Und ich glaube, das Thema Einzelsportler, und ich bin froh, ist das heute nicht mehr so. Ich habe immer das Gefühl, das ist so ein bisschen prägt von Peter Müller, Zürcher Unterländer, der da in die Phalanx von der Bergler einbricht und mit seiner speziellen Art und Weise die ganze Welt gegen sich aufbringt. Das war bei mir nie so gewesen und ist es auch heute noch nicht. Weil ich sage, der Einzelsportler muss mehr Sozialkompetenz aufbringen, wie der Teamsportler. Ich nehme eine Fußballmannschaft, dort ist klar, alle 11 vom FCZ säckeln, ohne zu sagen, dass ich Fan oder irgendwie gewandelt wäre mit dem FCZ, aber wir sind in Zürich, säckeln alle im gleichen Ball nach und aufs gegnerische Tor. Beim Skifahren ist es so, dass du 9 Monate im Zimmer mit einem Teamkollegen verbringst, der am nächsten Tag dein Konkurrent ist, oder? Wenn er gewinnt, bist du Zweiter, was ja für dich grundsätzlich nicht kann gut sein. Mit dem können umzugehen, braucht viel mehr Sozialkompetenz. Und ich glaube, das sieht man jetzt auch. Ich glaube, das Wahnsinnsvorbild ist der Marc Odermatt, wo jeder jetzt, glaube ich, begriffen hat, was für ein Teamplayer das er ist und das Team kann mitreissen. Und auch ein schwieriger Moment für ihn jetzt so wie in Bormio, Olympia, wo er Zweiter wird, Dritter wird, Franjo gewinnt 3-mal davon allem. Und er trotzdem extrem souverän ist.
Also würdest du sagen, dort lernt man sogar noch besser, Teamsportler zu werden. Einerseits, weil man sich selber mehr abverlangt und andererseits, weil man muss lernen, damit umzugehen, dass die neben einem vielleicht noch mehr Erfolg hat als man selber.
Unbedingt. Also das würde ich unterschreiben, rein von dieser sogenannten Sozialkompetenz her, vielleicht Empathie, ist das definitiv die bessere Schulung, wenn du in einem Einzelsport funktionierst, weder in einem Team. Du bist einfach noch mehr gefordert.
In wenigen Augenblicken rede ich mit dem Urs Lehmann über die Beziehung zu seinem aktuellen Chef, der vor kurzem noch ein erbitterter Konkurrent war.
Hallo miteinander. Mein Name ist Hannes Weibel und ich leite das Firmenkundengeschäft im Wirtschaftsraum Zürich bei der UBS. Als Presenting Partner vom SVC setzen wir uns gemeinsam für ein starkes Unternehmertum in der Schweiz ein. Wir wünschen euch jetzt viel Spass und Inspiration mit dem Podcast.
Wir sind bei der KMU-Story mit dem Urs Lehmann. Eigentlich hast du Vizepräsident werden gegen den Johann Elias, einen erbitterten Konkurrent. Jetzt bist du quasi sein Angestellter, bist du einfach nicht konsequent.
Die These, da muss ich glaube nicht einmal gross rumschauen, um deren widersprechen. Jeder, der mir kennt, der weiss, wenn jemand konsequent ist und eine Linie hat, dann darf ich das in Anspruch nehmen. Nein, man muss, jetzt hast du natürlich, wie das ein Journalist richtig macht, sehr, sehr blumig dargestellt natürlich und so herausfordernd wie möglich. Ich muss ja sehen, ich habe den Johann Elias kennt schon 10 Jahre vorher und wir haben es immer gut gehabt miteinander. Wir haben da in diesem Wahlkampf haben wir zwischendurch telefoniert. Er hat schlicht die bessere Kampagne gemacht, das ist definitiv so und völlig unbestritten von meiner Seite. Wir haben auch die gleichen Visionen gehabt, das muss man auch sehen. Oder? Auch dort hat es gestimmt, weil wir schon vorher viel davon geredet haben, wie kann man den Schneesport besser machen. Wo wir definitiv unterschiedliche Ansichten haben gehabt, ist, wie man das Ganze angeht und umsetzt. Und ich habe ihm bei meinem Antrittsbesuch habe ich ihm gesagt, schau Johann, ich bin ehrlich, ich komme aus dem Sport, Abfahrer, straightforward, direkt und werde dich unterstützen, solange das gut ist. Aber ich werde es auch sagen, wenn ich die Sachen nicht gut finde. Und das habe ich auch gemacht. Das ist dann immer gemacht. Das ist zum Teil als erbitterter Kampf dargestellt worden. Öffentlich, medial, ja, wir sind zum Teil ziemlich anderer Meinung gewesen, aber ich glaube, der Respekt im Grundsatz, und ich kann nur für mich reden, den habe ich nie verloren. Ich habe in unseren gröbsten Streitgespräch habe ich zum Teil müssen schmunzeln und habe müssen zugeben, hey, das ist ein super smarter Typ und der macht es ja eigentlich auf seine Art, wie er es macht, musst du es erst noch herbringen. So, und nachher dann ist er dann gekommen, als ich bin zurückgetreten aus dem FIS-Vorstand, haben wir uns wirklich, und das ist eine wahre Geschichte, per Zufall, gerade nach dem Kongress auf der Toilette getroffen und fragte mich so, ja Urs, wieso bist du jetzt eigentlich zurückgetreten? Weil wir haben nicht so viel geredet, zumindest in den letzten 2 Jahren. Wir haben zu ihm gesagt, schau Johann, jetzt bin ich 3 Jahre in diesem FIS-Vorstand gewesen und ich habe nichts bewirkt. Wir haben nichts bewirkt während 3 Jahren und das ist nicht mein Ziel, das interessiert mich nicht. Ich bin da, um den Sport vorantreiben. Darum bin ich zurückgetreten und ich stehe noch zur Verfügung, wenn es darum geht, den Sport und Sportler weiterzuentwickeln, stehe ich dir jederzeit zur Verfügung, aber nicht für politische Seich. Ziemlich genau so habe ich es gesagt. Und dann haben wir dann 4 Monate später angerufen, wir sind ins Gespräch gekommen und sind heute dort, wo wir sind.
Wie ist denn das? Rappet einmal pro Woche zwischen euch in einem positiven Sinn oder ist das inzwischen fast eine Harmonie geworden?
Harmonie ist es nicht und ich will auch nicht die Harmonie, weil der Johann ist jemand extrem Intelligenz, darum ist er auch dort, wo er ist, hat eine starke Meinung und das nehme ich für mich keinen Anspruch. Im Gegenteil, wir haben immer wieder zwischendurch manchmal anstrengende Gespräche, lass mich so sagen, aber spannende. Manchmal lehre ich und ich bin überzeugt, manchmal lehrt er Sachen dazu, weil keiner darf den Anspruch haben, weder er noch ich sowieso nicht, dass ich alles weiss. Aber für mich klar, wenn wir zusammen funktionieren und mit Respekt funktionieren und er ist ein Fan von dem Skisport, wie man sich gar nicht vorstellen kann, dann können wir zusammen etwas bewirken und wahrscheinlich mehr bewirken als in manchen anderen Konstellationen.
Und gibt es, dass du in Diskussionen, jetzt nicht unbedingt nur mit ihm, aber auch sonst einmal manchmal mit dem Faust im Sack rauslaufst, mal drüber musst schlafen und erst am nächsten Tag gescheiter wirst? Oder musst du alles klären, dann, wenn es ist?
Nein, das ist etwas, was ich gelernt habe über die Zeit. Oder du hast mich gefragt, bist du heute schlauer wie früher? Das ist etwas, was ich gelernt habe. Es gibt manchmal Momente, wo es einfach schlauer ist, sich einen Moment zurückzunehmen, sich nicht den Emotionen herzugeben und impulsiv zu sein, emotionale Diskussionen, die dann unter Umständen in einem Streit enden, sondern zu sagen, let's table it, wir lassen es mal schnell so sein. Oder ein Statement, das ich mir auch angeeignet habe, ist, we agree to disagree. Man muss nicht immer gleicher Meinung sein, lass es morgen wieder diskutieren, darüber reflektieren. Das ist, glaube ich, etwas an Erfahrung. Andere würden vielleicht sagen Weisheit, was ich aber nie für mich würde in Anspruch nehmen, wo ich mitgenommen habe über die letzten 20 Jahre. Und das gibt es bei uns. Wir haben effektiv Themen, wo er eine starke Meinung links hat und ich rechts. Dann sagen wir, also komm, wir nehmen es mit, lass uns darüber diskutieren, morgen oder in einer Woche.
Zukunft im Skisport, das hat man auch schon lesen, das ist Ziel, möglichst mehr Rennen, möglichst auf der ganzen Welt. Kann man dann diesen Sportlerinnen und Sportlern, und du kommst ja aus dem Sport, du bist ein Sportler gewesen, kann man denen so viel zumuten? Das ist ja schon jetzt für viele sehr viel.
Mir kann es definitiv zumuten und ich könnte das auch. Ich masse an, mir das zu sagen, weil ich selber aus dieser Gilde komme, weil ich selber alles erlebt habe, weil ich selber auf der ganzen Welt gesehen habe. Die Frage ist, wie man das macht. Wir können es nicht im gleichen Stil machen, wie man das die letzten 20 Jahre gemacht hat. Oder die sogenannte Belastungssteuerung muss dann ganz anders sein. Heute ist doch alles daraus ausgelegt, aus Sportlersicht, ich trainiere 8 Monate, für das ich 4 Monate nachher dann Wettkampf haben und wenn ich im dummen Moment mich verletze oder noch krank bin, dann ist ein Jahr weg. Und das ist nicht gut. Und auch Sponsor, das ist für den Athlet nicht gut. Erstens, der Athlet braucht mehr Rennen, dass er mehr Einkommensquellen hat, damit er mehr Erfolg kann haben. Vielleicht weniger Druck in diesen 4 Monaten, sondern dass es besser verteilt ist, dass er Belastungssteuerung mehr machen kann. Und das ist auch etwas, was ich gelernt habe. Ich habe mal ein Sponsor ist mal zu mir gekommen, zu Swiss, und gesagt, ja, ich wäre schon bereit, um euch mehr Mittel zu geben für den Sport. Aber ich brauche Stories nicht nur 4 Monate, sondern eigentlich 12 Monate. Also auch Sponsoren, auch die Umgebung, die will mehr Präsenz übers Jahr. Und ich nehme jetzt bewusst Swiss Ski, wo ich glaube, wo wir das sehr gut miteinander gemacht haben. Swiss Ski versteht es heute, auch im Sommer Stories zu machen, die die Leute bewegen, die mit den Medien verkaufen kaufen, die attraktiv sind für die Sponsoren. Und das müssen wir weltweit schaffen.
Aber Schnee liegt in Europa einfach nur im Winter, oder? Es schaut ja niemand Skirennen in den Sommerferien.
Ja genau, jetzt reden wir ja nicht, aber es gibt ja auch noch eine Südhemisphäre, oder? Für alle die, die mal Geografie in der Schule hatten.
Ich auch,
ja, genau. Nein, und das ist wirklich eine Frage. Wir müssen uns überlegen, was machen wir mit der Südhemisphäre zum Beispiel. Es hat in den 80er Jahren hat es mal Rennen gegeben in Las Leñas in Argentinien. Es ist heute wieder ein Thema. Argentinien ist gekommen, sagt, sie wären interessiert. Wo ich sage, du, wenn ihr das könnt aufbringen könnt, die ganzen finanziellen Mittel und Strukturen. Weil unsere Slalomfahrer sind sowieso alle dort unten im Training im September. Also wenn du dort noch ein Rennen machst, musst du nicht einmal viel mehr dazu machen. Die sind eh alle dort. Oder jetzt nehmen wir eben Asien, insbesondere China, wo im Skibereich mit Abstand der grösste Wachstumsmarkt ist auf dieser ganzen Welt. Den links liegen zu lassen, wäre komplett falsch aus verschiedener Sicht. Wir müssen uns solche Chancen und Opportunitäten, mit denen müssen wir uns zumindest befassen.
Ich habe es am Anfang gesagt, du bist Abfahrtsweltmeister. Hängen die Medaille immer noch zuhause in der Stube? Wie wichtig ist dir das noch?
Ehrlicherweise, jetzt bringst du wieder mal zum Selbstreflektieren, wo das die heibe Medaille eigentlich ist. Und wenn ich ganz ehrlich bin, kann das nicht einmal sagen, wo das sie genau ist. Zeigt aber auch etwas. Bei uns daheim findest du, weder von meiner Frau, der Conny Kissling, der 7-mal erfolgreicher war als ich und 100 Weltcup-Pokal hatte, 100 Weltcup-Sieg, du findest nichts bei uns daheim, weil wir wir im Heute leben und nicht in der Vergangenheit. Und wenn wir etwas beeinflussen können oder auf uns etwas einstellen, dann ist es Zukunft. Und wir hängen nicht an der Vergangenheit. Also nein, ich kann dir nicht wirklich sagen, wo sie ist.
Deine Frau ist ja, hat Skiballett, Buckelpiste und da die Aerials-Schanze. Ist sie eigentlich die bessere Skifahrerin als du?
Also gut, das ist jetzt sehr subjektiv und das ist eine ganz schwierige Frage. Wenn ich sage, sie ist besser als ich, dann gewinne ich daheim, aber ich selber stelle mich unter den Scheffel und das Gegenteil kann ich ihr nicht sagen, sonst komme ich flach raus daheim. Lass mich so sagen, wir sind beide Skilehrer, wir haben beide gut abgeschlossen, das heisst, wir können beide technisch gut Skifahren. Conny, die hat eben 106 Weltcup-Siege, ich keine, sie hat noch Weltmeistertitel, Olympiamedaille 3, also sie ist sicher die erfolgreichere Sportlerin gewesen als ich.
Wie managt ihr das zusammen? Du bist ja viel unterwegs, du bist viel weg. Habt ihr da einen Deal geschlossen oder wie läuft das?
Also den Deal haben wir geschlossen, wo wir geheiratet haben, wo wir gesagt haben, lass uns miteinander probieren. Oder? Aber sie hat gewusst, auf was sie sich einlädt. Also ich übrigens auch. Ja. Aber ich glaube und ich bin ein Verfechter davon, dass Paare, die gleich funktionieren, die teilhaben am Leben vom anderen, zum Teil am Berufsleben, dass es einfacher ist, Beziehungen über Jahre, Jahrzehnte aufrechtzuerhalten. Und wir sind jetzt 24 Jahre geheiratet. Auch wir haben unsere Tänze und Krieg und weiss ich nicht was gehabt, aber wir haben heute immer noch, glaube ich, eine sehr schöne, erfüllte Beziehung. Und das kommt daher auch, dass sie mit mir mitkommt, Teil hat an meinem Leben. Das Schöne ist eigentlich, ich sage immer so, sie kann mit mir in die Fiss-Familie kommen, ich kann sie in den Raum hineinstellen, A, kennt sie die Hälfte von denen alle noch und B, schlägt sie sich selber um durch den Raum. Also sie kann sich bewegen in diesem Umfeld. Und ich glaube, das ist das, was uns verbindet und das hat sie sehr viel Verständnis für das, was ich mache.
Bist du privat weniger festgefahren in deiner Meinung als im Geschäftsleben?
Ich glaube, ich bin keine Seite festgefahren. Ich bin einer, der lernen will. Wo der Anspruch hat, oder? Ich habe den Anspruch, zum besser zu werden. Ich müsste es vielleicht so sagen, oder? In allen Unternehmen, wo ich war, bin ich mein Antrieb immer gewesen, wie kann ich dazu beitragen, dass man als Ganzes besser wird, dass man als Team besser wird. Privatleben, glaube ich, ist das nicht so. Privatleben, wenn ich dann mal abschalte, ihr seht, wir machen sehr viel Sport miteinander, wir reisen sehr viel miteinander, auch dort wieder, um neue Kulturen kennenlernen, um neue Menschen kennenlernen. Das ist das, was mich antreibt. Ich glaube nicht, dass ich festgefahren bin irgendwo.
Simon Lausanne haben wir noch nicht geredet, wo du jetzt Verwaltungsratspräsident und Mitbesitzer bist. Wie kommt überhaupt ein Skirennfahrer zu einem Homöopathieunternehmen?
Ja, das ist eine gute Frage. Und auch da, ich sage immer, es gibt im Leben gibt's keine Zufälle. Oder? Ich bin ja im Jahr 2009 zu der Simon Lausanne gekommen als CEO, beziehungsweise dann im Jahr 2008 von einem Headhunter angefragt worden, du hättest Interesse, CEO-Position, aber ist ein bisschen spezielles Unternehmen. Dann habe ich gesagt, ja, sag mir, was heisst denn speziell? Dann habe ich gesagt, ja, Naturheilkunde, ja, ist noch spannend. Ja, aber Homöopathie. Dann habe ich gesagt, ja, das sagt mir der Name. Dann hat er gesagt, Simon Lausanne. Dann habe ich gesagt, das ist perfekt. Wieso perfekt? Ich war wirklich im Jahr 2005 in Basel an der Preisverleihung von der SVC, wo man hat, das, wie soll ich sagen, das beste Unternehmen KMU aus Nordwestschweiz gekürt vom Jahr 2005. Das ist der Herbert Marti, einer der Gründer und dann zumal Miteigentümer, ist geehrt worden, ausgezeichnet worden. Er hat über Simon Lausanne erzählt, über die Werte, die das Unternehmen hat, was sie machen. Und da habe ich wirklich für mich so gedacht und das ist nicht blöd. Das ist effektiv genau so gewesen. Ich habe gedacht, wow, ich würde sehr gerne mal für so ein Unternehmen arbeiten. Ist jetzt das fügig? Ist es Zufall? Ist es irgendeine höhere Macht? Ich kann es nicht sagen, aber es ist eine wunderschöne Geschichte.
Aber das heisst, dort wo du schaffst, dort brauchst du weh einen tieferen Wert. Also eine Bank wäre jetzt schwierig zum Arbeiten für dich.
Ich glaube nicht, dass eine Bank schwierig wäre, weil ich habe Finanzen studiert und Finanzen ist etwas, was mir gefällt. Lass mich es anders formulieren. Ich könnte nie für ein Unternehmen arbeiten, wo ich nicht für die Werte, für die Marke, auch für das Team könnte einstehen. Würde nie funktionieren, never. Das ist so. Ich brauche einen hohen Identifikationsgrad oder Möglichkeit, was mir dann auch die Chance gibt, um wirklich mit Herzblut und Liebe und Seele für etwas zu arbeiten, zu kämpfen oder einzustehen oder herzustehen, mal wenn es nicht so gut läuft. Haben wir bei Swissy auch gehabt. Ist auch nicht immer gut gelaufen.
Wenn man so von aussen schaut, auf das Thema Homöopathie und den Markt, hat man das Gefühl, das ist ein Markt, der stetig wächst. Das ist gar keine Challenge.
Ja, auch das ist Theorie. also ich kann dir sagen, wenn du im letzten Herbst, und ich bringe dir den 30. September ganz spezifisch, Kollege Trump, der Präsident aus USA, 100% Zoll angekündigt, wo ab 1. Oktober gelten, 100% Zoll Einfuhr. Und wenn man noch weiss, dass USA für Similasan immer wahnsinnig wichtig ist, und die Konsequenz wäre, dass wir den Markt müssten zutun über Nacht, dann kannst du dir etwa vorstellen, wie gut oder wie man ein Honigbad ist, beziehungsweise eben nicht. Auch wir sind herausgefordert, wie alle Unternehmen auch. Wir sind in einer Zeit von Transformation, wir sind in einer Zeit, wo sich die Welt immer schneller dreht, wo man schneller muss entscheiden muss, wo man agiler muss sein. Da sind auch wir gefordert. Wir sind massiv gefordert.
Was ist denn die Hauptschwierigkeit?
Ich glaube einfach, dass das Wert, den man früher hatte, dass die heute nicht mehr ganz so gelten. Oder? Auch die Stetigkeit. Ich bleibe jetzt bei diesen Zöllen von USA. Ist doch Wahnsinn, wenn so gefühlt im 2-Monat-Takt einmal kommt 39%, dann ist es wieder 15%, dann weisst du bis 2 Stunden vorher dann nicht, sind es jetzt 100%. Ist so ein bisschen die Dynamik, hat sich wahnsinnig erhöht. Auch KI, künstliche Intelligenz, tut doch unser Geschäftsleben und durch das auch unser Privatleben auf eine ganz andere Ebene stellen. Und wir haben nicht die Wahl, ob wir uns bewegen oder nicht, sondern wir müssen uns bewegen. Und viele wissen heute vielleicht noch nicht, wie schnell dass sie sich bewegen müssen oder in welche Richtung. Aber nicht bewegen ist keine Option. Und das gilt für private Leute, das gilt für Unternehmen. Und das ist nicht immer ganz so einfach.
Wo fühlst du dich eigentlich wohler, wenn du reinlaufst? Ist das bei Similasan oder bei der FIS?
Das ist eine gute Frage. Ich habe es früher mal anders beschrieben, als ich noch bei Swissi war. Aber ich glaube, das gilt auch jetzt bei der FIS. Ich verbringe jede Woche in beiden Geschäften und Büro verbringe Zeit. Und ich habe irgendwann einmal gesagt, für mich ist es fast, dass ich mich am einen Ort vom anderen erholen kann, was ich aber cool finde, und auf der anderen Seite erholen dann vom anderen. Es sind unterschiedliche Themen. Sport eben noch einmal hoch emotional, Betriebswirtschaft, Similasan, konzeptionell, blau, strategisch, taktisch. Und die beiden Themen dürfen zu leben, eben vielleicht auch nacheinander, gibt mir einfach wahnsinnig viel.
Und das trennst du so scharf, das klingt dir jeden Moment.
Ich probiere es so scharf wie möglich zu trennen. Oder ich bin jetzt noch nicht so lange bei der FIS, aber bei Swissi, wo ich doch 19 Jahre war, habe ich wirklich immer versucht zu trennen. Auch nach dem Motto, dass man mir nie hat können. Und dort bin ich extrem strikt mit mir selber, wo ich sage, hey, ich will keine Vetternwirtschaft, nicht das eine mit dem anderen vermischen, dass man Bodybusiness nachsagen kann. Weil das ist einfach nicht korrekt. Das hat etwas mit meinen Werten zu tun.
Ich habe zum Schluss noch 3 Sätze zum Fertigmachen. Dass ich als Aargauer und Flachländer Skirennfahrer werden wollte, ist?
Auch ein Verdank von meinem Vater, von meiner Familie. Er war zwar Eishockeyspieler bei Langnau, ZSC und anderen, aber ich komme aus einer Sportlerfamilie und meine Eltern haben mir das ermöglicht.
So richtig laut und hässig werde ich wann?
Wenn die Leute ungerecht sind oder wenn Ungerechtigkeiten passieren, mit dem kann ich überhaupt nicht umgehen, dann wird ich irrational, emotional und gehe auch zwischendurch mal über die rote Linie.
Passiert das viel?
Zum Glück nicht.
Ich nerv mich ab mir selber, immer dann.
Wenn mir lapidare Fehler passieren.
Zum Beispiel?
Boah, das ist gerade vor 2-3 Tagen irgendetwas. Wenn ich irgendetwas vergesse, wenn ich Termin vergesse mit Leuten, die ich abgemacht habe und die Leute müssen warten. Immer dann, wenn andere unter meinen Fehlern leiden müssen, dann tue ich Nerven.
Danke, Urs Lehmann, fürs Gespräch. Ich wünsche dir weiterhin Erfolg, weiterhin die grosse Bandbreite und weiterhin viel Freude und Power. Danke, bist mein Gast gewesen.
Herzlichen Dank, Oliver.
Danke dir fürs Zuhören. Das war KMU-Story Nummer 54 im Podcast vom SVC. Alle Folgen und auch die nächste gibt es auf allen bekannten Podcast-Plattformen. Viel Erfolg bei der eigenen Story jeden Tag und bis zum nächsten Mal wünscht Oliver Steffen. Tschüss.
KMU-Stories. Die grossen Geschichten der kleinen und mittleren Unternehmen. Ein Podcast vom SVC, einem KMU-Netzwerk, das seit 25 Jahren in allen Regionen der Schweiz mit seinen Pri-SVC den besten Unternehmen vom Land die verdiente Anerkennung verschafft.